Sport.
Anders.
Anders.
Direkt.
Direkt.
Unsportlich.
Unsportlich.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu der 168. Ausgabe vom Unsportlich-Podcast. Für einmal nicht präsentiert vom Unsportlich-YouTube-Channel oder von sonst irgendetwas, sondern wir möchten zuerst einmal schnell kurz die Bühne nutzen, um uns zu entschuldigen. Tribun, sag uns bitte, warum muss ich unsportlich am Anfang von einer Interview-Episode entschuldigen?
Wir haben da gross und Werbung gemacht für Tape Design nonstop. Machen das auch jetzt noch und das natürlich in voller Überzeugung. Haben an euch aber fast, und das muss man sagen, unabsichtlich, eine kleine Veränderung vorbeischleichen lassen. Wir haben von 20% auf 10% Rabatt reduziert. Wir bekommen nur noch 10% Rabatt auf Tape Design Socken und jetzt ist natürlich die grosse Frage, wieso? Wir wissen es alle, es ist eigentlich relativ ganz einfach, unsportlich geht durch die Decke. Das ist auch hauptsächlich euch zu verdanken. Es ist jetzt natürlich so, dass auch Tape Design irgendwie muss ihr das Geld verdienen und wenn jetzt da einfach zig Hunderte unsportlich Hörer kommen und damit 20% Rabatt einkaufen, dann gehen Tape Design Jungs bankrott. Erstens wollen wir das nicht und zweitens, wir haben so viel Erfolg mit euch zusammen, das heisst auch wir haben Erfolg, dass man ein bisschen eine bessere Selbsteinschätzung an den Tag legen kann und wir sind alle reich, vor allem reich an Erfahrungen, darum müssen wir vielleicht noch Geld nicht ganz so reich sein. Darum ist es doch wirklich einfach völlig in Ordnung, wenn wir das jetzt mal mit 10% probieren. Wenn ihr jetzt einfach alle aus Protest sagt, wisst ihr was, böses Wort, ficken euch, dann kaufen wir gerade gar nichts mehr. Werden wir schauen, aber ich würde jetzt mal meinen, wir sind alle zusammen genug erwachsen und genug vor allem privilegiert mit dem Podcast und auch mit unserer persönlichen Situation, dass wir die 10% weniger Rabatt handeln können.
Ja, und ich meine eben, nichtsdestotrotz, es ist immer noch 10%. Also ihr profitiert nach wie vor, wenn ihr den Code unsportlich nehmt und bei Tape Design euch einen von diesen geilen Grip- und Performance-Socken bestellt. Ich meine also, Entschuldigung haben wir jetzt gegeben, jetzt lassen wir das Thema beiseite.
So eine klassische Volvo-Entschuldigung, die eigentlich gar keine ist. Eine Erklärung.
Genau, und wendet uns jetzt dem heutigen Interviewgast zu. Wir haben es im Podcast vom letzten Samstag schon gesagt, wir wollen uns heute der Handball-EM widmen und haben mit dem Viktor Glatthardt direkt aus Norwegen den perfekten Mann zugeschaltet.
Eine nach dem anderen Front hat ihr Holz.
Also alles, was ich gekauft habe für die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Ausgefögelt und ausgeschissen.
Vom ruhigen und urchigen Berner Oberland hat er sich aufs Reisli gemacht, um am norwegischen Handball seinen Stempel aufzudrücken. Schon sehr schnell ist im norwegischen Publikum klar geworden, der Berner Gigu hat richtig etwas auf dem Kasten und sorgt für riesen Entertainment. Natürlich ist sein Talent auch der Unsportlich-Crew nicht entgangen. Anlässlich von der Handball-EM ist er heute direkt aus Norwegen zugeschaltet. Herzlich willkommen, Viktor Glatthardt!
Hola!
Hola! Hey, ciao, Viktor!
Schöne Einleitung gewesen. Merci viel mal.
Sehr gern. Machen wir immer sehr gern.
Bist du ein Berner Gigu? Dürfen wir das so sagen?
Ja, ich habe mir gerade überlegt, was du gesagt hast. Man müsste wirklich spezifizieren und sagen, Berner Oberländer Gigu.
Gut, das Berner Oberland haben wir ja schon auch erwähnt worden.
Das ist schon erwähnt worden. Da bin ich happy. Ja. Aber Gigu auf so eine freundliche, sympathische Art und Weise würde ich sehr gerne annehmen, aber es gibt auch so einen coolen Baden-Dochsner-Song, wo Gigu vorkommt und der ist eher in einem anderen Kontext.
Okay, willst du da vielleicht gerade mal schnell kurz irgendwie eine Strophe daraus vorsingen oder so?
Du bist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und vielleicht hat es vor mir ja noch nie immer gesagt, ah, oh, weisst du was? Du bist ein Gigu.
Wow!
Chapeau!
Gut, zwei Karrieren nach dem Handball wissen wir auch schon, was das wird. Eine kleine Chansonnier.
Merci, viel, viel mal.
Gut, du musst wissen, du bist nicht der erste Handballer bei uns, du bist auch nicht der zweite und auch nicht der dritte, du bist der vierte Handballer bei uns. Wir haben den Kevin Newton, Pascal Vernier und den Nick Sutter vor dir schon bei uns im Interview gehabt. Aber wir haben immer noch gar keine Ahnung von Handball, müssen wir leider eingestehen. Kommen immer noch nicht raus, was ihr da macht auf dem Feld. Darum, im vierten Handballer machen wir den vierten Anlauf, den Sport zu verstehen.
Also, das ist eigentlich mein Ziel. Mein Ziel ist, euch in wenigen Worten den Sport wirklich zu erklären, nachdem es die ersten drei offensichtlich nicht perfekt geschafft haben. Obwohl, ich habe die Podcasts auch gehört und sie sind also, haben sich gut geschlagen.
Okay, das ist eigentlich ein Seitenhieb gegen Unsport. Die drei Jungs haben es super gemacht.
Das sind zwei hoffnungslose Fälle.
Also komm.
Was mir so gesagt ist worden.
Dann überzeug uns jetzt. Was ist Handball?
Handball ist ein extrem leidenschaftlicher Sport, der fast eine kleine Mischung aus verschiedenen Sportarten ist. Du musst hoch gumpen, du musst weit gumpen, du musst physisch stark sein, du musst aber auch taktisch parat sein. Und das Coole am Ganzen ist, es ist ein Mannschaftssport, wo man wirklich zusammen, solidarisch muss verteidigen und eben auch nicht alleine eine Show abziehen beim Angriff oder der Verteidigung. Es ist ein super Sport, um für alle, die, zum Beispiel die EM zu schauen.
Aha. Also gut, ich verstehe auch, wieso das niemand checkt, dass Handball ist, weil das einzige Relevante ist eigentlich ein Feld mit zwei Goals links und rechts und man rennt hier und her und durch den Böllen ins Goal. Das wäre jetzt so also meine Erklärung gewesen. Aber es ist ja sehr leidenschaftlich, muss man sagen. Wo wir das erste Mal sind, wo Handball schauen, bei Pfadi Winterthur, haben wir ja dürfen live dabei sein dort, sind wir beeindruckt gewesen. Wir sind es jetzt noch, weil es geht wirklich zur Sache.
Absolut. Und du hast natürlich eben ein paar wichtige Details gesagt. Oder es gibt so einen Halbkreis vor dem Goal, wo man nicht reintreten darf. Es gibt zwei Verteidigungsreihen und eine Angriffsreihe, wo sich da die Angriffsreihe besser ausspielt und probiert, eine Lücke zu finden. Oder wenn man eben genug gross ist, über die Verteidigung zu schiessen. Und nachher, das ist wirklich, was deine oder eure erste Reaktion ist typisch. Man kommt rein, es läuft etwas, es passiert viel Goal. Es ist mega eben leidenschaftlich. Und dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ja, weiden die sich so hart angehen oder was ist eigentlich die Sache da?
Ja, ich finde es geil. Das könnt ihr jetzt einfach schon mal offen und ehrlich darstellen.
Ich glaube es wirklich. Ich glaube, es gibt ein paar Handballer, die haben es nicht so gerne, wenn man so hart angeht. Aber die meisten, die spielen so wegen dem. Oder?
Gut, dann hast du in dem Fall Sport. Ein Punkt noch vergessen. Es geht auch darum, dass man sich ein bisschen mit dem Körperchen näher kommt. Das hast du vorher noch nicht gesagt.
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich, ich habe meine Sportart doch ein bisschen so ausgewählt. Ich habe so gedacht, wo kann ich am nächsten an Gegenstück kommen? Und es ist eine Teamsportart, dann bin ich schnell auf Handball gekommen.
Ja, ich wollte sagen, dann bist du natürlich absolut im falschen Sport gelandet. Wir wissen ja, seit unserer Interviewgeschichte mit dem Steffi Reichmuth, apropos, auch wieder mal einer, der massiv vom unsportlichen Bonus profitiert hat mit seiner Bronze- oder Silbermedaille, ich weiss nicht mal mehr, an der Ring-WM. Ringen ist, für die es nicht wissen, auch ein Teamsport. Ausser der Olympisch, dort ist es ein Einzelsport, sonst ist es ein Teamsport. Und da kommt man sich dann richtig näher. Und da gibt es so etwas, den sogenannten Spaltgriff. Also das macht man nicht mal im Handball.
Nein, das macht man nicht einmal im Handball. Manchmal ist es ein bisschen verdeckt, dass es der Schiri nicht sieht, aber vielleicht nicht so intensiv wie drin.
Ja gut, dann würde ich sagen, Victor, können wir doch mal ein bisschen auf dein neue Zuhause sprechen. Im Unterschied jetzt vielleicht zum Kevin Newt, Vernier und Sutter. Bist du neu oder seit anderthalb Jahren mittlerweile auch schon wieder in Norwegen Zuhause, spielst dort auch aktiv in der besten Liga Handball. Sag mal schnell, was hat dich dazu bewegt, um auf Norwegen Handball zu spielen?
Ja, es war so eine Kombination von Interessen im Sommer 18, nachdem ich den Master an der Uni Bern abgeschlossen habe, Psychologie. Und ich so gedacht, hey, jetzt die Möglichkeit, im Ausland Handball spielen, in einem coolen Forschungsprojekt zu arbeiten. Durch meine Professoren bin ich da dazu gekommen. Und eine neue Kultur, neue Sprache kennenlernen. Ja, wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, aus der Komfortzone rausgehen und ein bisschen verschiedene Interessen kombinieren. Und bis jetzt muss ich sagen, es macht richtig Spass. Es ist ein cooler Ort, eine coole Stadt, Oslo. Und ohne das hätte ich es vielleicht nie in unsportlich Podcast geschafft. Oder?
Das hingegen ist ganz sicher. Und wir haben es ja vorher mit einem kleinen deutschen Chanson angefangen. Wie wäre es mit einem norwegischen Lied zum Vorsingen?
Oh, das ist auch gut. Ja, trängerige Boot, Penger an Wiele, Höllerige Strömmen, der eigene Titel, Lever er und noch, Lever Hellegal, er war jovial.
Wir sind beeindruckt.
Hey, ich sage dir, das ist jetzt wirklich, wenn das ein Norweger hört oder ein Norweger, die würde mich gerade auslachen, weil das ist so der Kapalier von Norwegen. Der Spassung, ja, hallo zusammen.
Sag doch einmal schnell, sie würden dich auslachen, wie gut redest du mittlerweile schon norwegisch? Ist das immer noch so, eben, dass man dich ein bisschen belächelt? Oder kann man mittlerweile auch schon ein bisschen sagen, mal, der kann die Sprache eigentlich?
Nein, ich bin happy zu sagen, dass ich es wirklich mittlerweile sehr gut kann.
So. Wir sind nicht da zum Unterstapeln, das ist schon recht, raus mit.
Nein, aber es ist wirklich, das war ein intensiver Weg, aber ich habe Vollgas gegeben und bin mittlerweile so, dass ich eigentlich alle die Ziele, die ich mir, was die Sprache gesetzt habe, können erreichen. Und gleichzeitig geht es natürlich bei jeder Sprache noch immer viel zu verbessern und so. Aber es macht Spass. Also mittlerweile kann man nicht mehr hinter dem Rücken über mich reden. Und du hast schon huere viel erreicht.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Unterschied. Bist du auch so das erste Mal in Garderobe reingelaufen, hast du gesagt, ja, ciao zusammen und alle auf Norwegisch. Was ist das für ein verdammter Vogel?
Etwa genau so. Und nachher, weißt du, hockst her und ihr wisst, so die Garderobe-Gespräche, die Locker-Room-Talks, die sind eigentlich auch wichtig, oder? Alle schnurren zusammen, machen ein bisschen Witze und so weiter und so fort. Und ich hocke dort, weißt du? Und dann schaue ich es oben und verstehe kein einziges Wort wirklich. Und das ist dann aber auch motivierend, dass man es dann relativ schnell probiert, so gut wie möglich zu lernen, oder?
Das ist eigentlich so ein bisschen der Bereich, das wissen wir aus dem Hockey-Tribun und ich, in der Garderobe. Das sind dort, wo eigentlich die geilen Unterhaltungen geführt werden, so die lustigen Sachen von Freundinnen, von Frauen, geile Ausgangsstories und so. Da reden wir ja vor allem auch über so Sachen, nicht nur über den Sport.
Es ist ja so. Und ich glaube, genau das ist ein wichtiger Teil im Mannschaftssport, dass man auch die persönlichen Seiten voneinander kennt, die lustigen Seiten. Und ich denke auch, das ist etwas, wo, weißt du, wenn man da in den 20er Jahren oder noch später weiterhin Mannschaftssport betreibt, so etwas, was man sonst im Leben gar nicht so hat. Weißt du, so ein bisschen dumm schnurren und aber auch manchmal wieder ein bisschen tiefer etwas, einfach in der Garderobe hocken und nach einem intensiven Training oder vor dem Training ein bisschen schnurren mit den Leuten, oder?
Ja, musst du es also geniessen, solange du es noch hast. Du weißt, wir beide haben Eishockey gespielt, haben beide natürlich auch die Garderobe-Gespräche heiß geliebt und lieben es immer noch. Wir haben aber mittlerweile beide unseren Rücktritt müssen geben. Natürlich wegen dem unglaublichen Erfolg von uns sportlich haben wir müssen die Hockey-Karriere, die mässig war, an den Nagel hängen. Und es ist schon so, das ist etwa das, was man neben dem Sport am meisten vermisst. Das ist jetzt mal ein ernstes Gespräch, das wir hier bei uns sportlich führen. Das ist fast ein bisschen beängstigend.
Nein, aber das ist gut. Ich glaube, das ist genau etwas, was ich finde, das kann man aber auch mitnehmen in die Arbeitswelt. Oder wieso nicht mal eben ein öfters das irgendwie fast ein bisschen provozieren und probieren zusammenzuhocken und mal nicht über den Job zu reden, sondern über die persönlichen Seiten voneinander. Und auch ein bisschen Witze machen miteinander, auch ein bisschen irgendwelche Spiele spielen. Ich meine, bei uns ist es immer sehr innovativ, was wir in Garderobe für irgendwelche Challenges machen. Weißt du, der das erste Mal den Schuh so in die Dusche kann rühren kann, dass er genau unter der Dusche landet oder so. Und dann bekommt er einen Punkt. Solches Zeug, oder?
Ja, absolut. Garderobe-Spiele, sehr, sehr, sehr wichtig.
Absolut. Lustig.
Erzähl mal noch schnell bitte ein bisschen Haslum HK. Ich habe jetzt das einfach mal irgendwie ausgesprochen. Das ist dein neuer Arbeitgeber in Norwegen. Ich sage immer neu. Es ist mittlerweile auch nicht mehr so neu. Aber anyway, was bist du dort für ein Spielertyp? Du hast mir am Telefon gesagt, du bist so ein bisschen der, der am liebsten so im Stadion für die Show sorgt, ein bisschen Publikumsliebling.
Das Maskottli, auf Deutsch gesagt.
Genau, einer, der meine Fans ein bisschen animiert. Du bist aber gleichzeitig auch noch der Abwehrchef. Also hast du eine sehr wichtige Funktion. Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, ich glaube, das trifft es gut. Stärke in der Abwehr, Vollgas-Mentalität, wichtig, wirklich das ganze Team vor allem mitzunehmen und dann im zweiten Schritt auch das Publikum und so. Und ich glaube, gerade wir bei Haslum spielen einfach aus einer starken, soliden 6-0-Deckung für die taktisch versierteren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo man dann schnell die Gegenstöße säckeln will. Und da ist natürlich die Verteidigung sehr wichtig. Da habe ich eine Hauptaufgabe. Und dann eben ist das so ein bisschen mein Stil, oder? Das emotionale Spiel, das motivierende Spiel für die Mitspieler, aber auch zusammen mit dem Publikum. Und ich bin mega happy, dass das wie akzeptiert ist.
Also was ist denn dein...
Haslum.
Haslum?
Ja.
Haslum. Dass du da fast türkisch, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, was ist denn so dein... Was ist denn so dein Move? Bist denn du am der, der so wie der Cristiano Ronaldo vor das Publikum steht, das T-Shirt abzieht und dein vielleicht vorhandene Sixpack präsentierst und schreist wie gestört? Oder machst du am ein bisschen, weiss auch nicht, tust du so ein bisschen, komm, mach etwas. Was, wie machst du denn das? Wie tust du animieren?
Es gibt tatsächlich einen Signature-Move.
Das ist, hast du gewusst?
Das ist eben der Heppa! Heppa! Und er tut mir beide Arme so hoch über den Kopf reissen wie nur möglich. Oder weißt du, nicht so seitwärts, sondern ganz hoch rauf.
Gerade aufstossen.
Gerade aufstossen. Und nachher mit weit aufgerissenen Augen ins Publikum schauen und wartet, bis die alle ebenfalls den Hepam aufmachen. Oder?
Und dann stehst du schon in 5 Minuten auf dem Feld unkommentiert.
Es ist ja so, es hat auch schon Szenen gegeben, wo der Siri mir hat etwas sagen wollte und ich bin immer noch mit dem Publikum irgendwie am Hepam machen. Das war lustig.
Ja, es klingt für mich so, als wärst du auch so ein bisschen der Teamklon dort. Also ein Spieler, der sich eben mit den Fans auch wirklich gut identifiziert. Was kommst du so für Angebote, für Anfragen von irgendwelchen weiblichen Fans über so?
Ja, es ist eben, man sagt ja diesen Skandinavier oder eben den Skandinavierinnen nachher, dass sie ein bisschen reserviert sind, ein bisschen ruhig vielleicht, oder? Und er fährt das oft an mit einfach einem Follow auf Instagram.
Fährt das oft an, er ist wirklich ein Angeber. Ganz klar ein Angeber, finde ich gut.
Null. Ich probiere hier ganz offen, weißt du, wie objektiv die Situation zu beschreiben. Und natürlich, und ich tue nachher nicht darauf reagieren.
Natürlich nicht, musst du wichtig machen, selten machen, ja.
Immer auf Distanz behalten. Und der würde mir eventuell dann ins Gespräch kommen, sagen wir mal, wenn sie dann sagen, du, ich habe dir gefolgt, aber du mir nicht, wie es läuft.
Oder? Also das ist eigentlich Taktik, das ist bewusst
jetzt,
gewählt.
Oder? Jetzt lügt er.
Nein, bei mir im Fall nicht bewusst gewählt, weil ich bin nicht so Instagram-affin oder soziale Medien-affin. Ich bin viel mehr auf hier und jetzt und
Heppa!
Und Heppa und wirklich dort, wo man ist, Vollgas, ja.
Okay. Gut, also auch mit den Groupies dort, wo wir sind, Vollgas, finden wir gut. Was mich noch wundern nimmt, was hättest du für einen Sport gemacht, wenn es nicht Handball gegeben hätte? Also Ringen kannst du nicht sagen, das habe ich dir schon gesagt.
Schwierig zu sagen, weil ich habe Fußball gespielt in Brienz und das ist auch ein cooler Sport, mache ich gerne und gleichzeitig habe ich das Gefühl, hat es mich vielleicht noch zum Volleyball verschlagen. Das wäre etwas noch gewesen, vielleicht in Beachvolley oder so. Aber ich glaube ganz sicher nicht reiten.
Ja gut, ja, das ist ganz die Antwort, die wir wollen.
Ganz sicher nicht reiten. Ja. Gut, wieso nicht? Das nimmt mir jetzt schon noch mal.
Das ist jetzt einfach absolut zufällig.
So ist es übergekommen.
Nein, es gibt keinen grossen Grund eigentlich. Nein. Obwohl das auch sicher cooler Sport hat.
Ja, jetzt musst du dich retten. Sämtliche Reiter.
Es gibt sicher coole Reiter und Reiterinnen da draussen. Aber ich glaube, Handball ist die richtige Wahl gewesen und wäre vielleicht Volley oder Fußball geworden.
Noch ganz schnell ein Statement zu Fußball. Du musst wissen, ich bin sehr ein grosser Premier League-Fan, Arsenal-Fan. Was ist so das Team, das du nacheiferst? Oder welche Liga vielleicht auch?
Wenn wir schon beim Singen sind, when you walk through a storm, hold your head up, I'm a Liverpool fan, you'll never walk alone.
Oh nein, okay gut.
Ich bist du gestorben im Schnecks in den Augen.
Nein, ich muss ehrlich sagen, es freut mich natürlich für jeden Liverpool-Fan, dass ihr irgendwie nach 26 Jahren wahrscheinlich im Mai dann endlich den Pott mal wieder in die Höhe stehen könnt. Muss ich ehrlich sagen, mal, das ist okay.
Hold so lange bitte.
Mit dem kann ich leben.
Setzi, ja, es wäre ja auch, also ich meine, ihr seid doch sehr... Ja, ich glaube, das ist etwas, was Liverpool wirklich mittlerweile verdient hat. Und, ja. und wir uns hoffentlich darauf freuen, dass es durchziehen kann. Nach einem sensationellen Champions League-Sieg.
Ein kleines Statement zum dicken Zauberzwerg auf der Bank von Liverpool. Sherdan Shaqiri, wie siehst du seine Zukunft?
Ja, ich hoffe, er bleibt. Ja, ich hoffe, er bleibt bei diesem super Verein. Er hat immerhin die Champions League 3-mal gewonnen, meines Wissens. Und finde ich richtig guter Spieler und passt irgendwie in das Spielsystem, was so ein bisschen die technischen Fähigkeiten und so angeht.
Und er auf der Bank wirklich massiv zum Einsatz kann bringen, muss man sagen?
Ja, ich glaube, bisher macht er es nicht schlecht. Liverpool gewinnt die ganze Zeit.
Also. Ja, das stimmt, dann würde ich die Auswechselbank auch nicht verändern. Wenn wir gerade Sherdan Shaqiri, Auswechselbank, Tape-Design ansprechen, dann würde ich jetzt sagen, lieber Tribun, dass wir jetzt schon mal zu den Questions auf die Internet weitergehen. Wir möchten natürlich nachher einmal schnell kurz mit dir ein bisschen fachsimpel über Tampel-EM. Das lassen wir jetzt aber schnell beiseite. Questions of the Internet werden präsentiert von Tape Design, dass Tape Design der Nummer 1 Grip und Performance Socken ist. Das weisst du wahrscheinlich mittlerweile auch schon, Victor.
Ja, ja.
Alle anderen wissen es auch. Egal ob während dem Wettkampf oder auf dem Weg zum Kühlschrank, Tape Design maximiert deine Performance.
Und jetzt hebt euch fest, ihr habt jetzt die Möglichkeit auf www.tape-design.ch einen personalisierten Socken zu erstellen, ob für euch selber Oder wir haben immer noch drin das perfekte Weihnachtsgeschenk für 2020. Auch die Weihnachten kommen, merkt es euch, ihr wollt die Ersten, die das neue Weihnachtsgeschenk haben. Checkt jetzt ab auf www.tape-design.ch und gönnt euch 10% Rabatt aufs ganze Sortiment mit dem Code unsportlich. Heppa! Gut, erste Frage. Question of the Internet. Vier Kleinwüchsige haben einen Fight gegen den Dwayne The Rock Johnson. Wer gönnt?
Oh, ich glaube Dwayne The Rock Johnson.
Wieso und wie stellst du dir den Kampf vor?
Ich stelle mir den Kampf in einer Wrestling-Arena vor. Dwayne The Rock Johnson ist ja Wrestler gewesen, bevor er seine Schauspielkarriere angefangen hat. Und da hat er einfach auch das Publikum auf seiner Seite, obwohl die vielleicht die Underdogs würden supporten. Und nachher kann er da der ein oder andere ausnocken mit einem Stuhl oder mit was du alles mit was du alles brauchst in diesem Wrestling. Und ich glaube, ich würde mein Geld auf Dwayne The Rock Johnson setzen am Schluss. Obwohl er, meines Wissens, ich habe es in den Interviews gesehen, recht ein empathischer Typ ist und vielleicht irgendwie der gleich mittlerweile gar kein Wrestling mehr betreiben will, weiss gar nicht.
So quasi aus Mitleid würde er gar nichts machen?
Das kann sein. Aber nicht aus Mitleid, weil das Kleinwüchsige sein, sondern einfach, weil er vielleicht gar nicht mehr will, weil er pazifistisch wurde. Who knows?
Apropos Dwayne The Rock Johnson, Jumanji, also wer den huren Film noch nicht gesehen hat, ist mittlerweile auf Netflix, weil Jumanji 2 jetzt gerade rauskommt. Legendärer Scheißfilm. Gut, Entschuldigung, nur ein kleines Statement von mir.
Gut, zweite Frage, jetzt brauchst du ein bisschen Vorstellungsvermögen. Also, wer gewinnt den Fight? Entweder der Wladimir Klitschko in einem Babykörper, oder auf der anderen Seite ein Baby im Körper vom Klitschko?
Boah, das ist ein schöner Gedanke, eigentlich.
eigentlich?
Eigentlich, ich würde wirklich darauf setzen, dass das Baby im Körper vom Klitschko würde gewinnen, weil selbst das taktische Verständnis, das der Klitschko hat, nicht so zum Zug kann kommen, wenn es im Babykörper ist. Oder nicht?
Ja, wir müssen es auch hören, wir haben es noch nie gesehen.
Klammer, wenn die Frage kommt, ich muss mich immer vorbereiten, damit ich die Frage richtig vorlese und ich kann es mir bis heute noch nicht richtig hundertprozentig vorstellen.
Nein, ich bin auch der Meinung, dass der Körper vom Klitschko wahrscheinlich gönnt, weil ein Baby, wir wissen es alle, je nachdem wie alt das Baby ist, kann vielleicht schon ein bisschen laufen. Ja. Also wenn er nicht kann laufen und auf allen Vieren rumkrabbeln, wird es vielleicht schwierig. Aber wenn er schon laufen kann und dann stolpert und kippt wie so jedes Baby und auf dem Klitschko Babykörper landet, dann ist es Mause.
Genau so habe ich mir so vorgestellt. Wirklich, wenn es so in dieser Phase ist, wo es noch nicht so gut laufen kann, aber einfach so kurz, wenn der Kampf gerade anfängt, noch auf den Beinen halten kann. Und dann, sobald der Kampf geht, einfach runtergeht. Dann hat es aber schon gewonnen.
Gut. Würdest du lieber viermal pro Woche ins Nest zeichnen oder immer Sand im Nest haben, wo dich stresst beim Pennen?
Ja. Ich glaube, ich würde eher viermal in der Woche ins Nest zeichnen.
Schon, gell? Das habe ich mir vorregend überlegt.
Und wirklich mit, ja, weil immer der Sand im Nest bei allen verschiedenen. Also, ich schlafe so gern. Und dann, wenn es da immer Sand im Nest hat, ist das Hirn unangenehm vermutlich. Und viermal schiffen, da stehe ich nicht dazu. Da würde ich sagen, lass, das ist jetzt einfach. Das ist jetzt einfach mein Ding.
Du kannst mich an deiner Seite bis darauf bewusst, ich sage fast jeden zweiten Tag eigentlich. Nein, also wirklich jeden zweiten Tag ins Nest.
Okay.
So könntest du eigentlich die Instagram-Anfrage beantworten. Bist du sicher, dass du das möchtest? Ich sage viermal pro Woche ins Nest.
Ja, das wäre, ich glaube, das wäre eine Herausforderung, oder? Und das wäre so ein Test, ob jemand wirklich jemanden kennenlernen möchte. Wenn man von Anfang an solche Sachen sagt, das sollte man viel mehr ausprobieren.
Schau, jetzt müssen wir gerade eine kleine eine Zusatzfrage stellen. Die kommt von deinem guten Freund, ebenfalls im Berner Oberland, Ryan Regis. Der hat den Schneck gefragt, hättest du lieber immer, wenn du aufstehst, einen Schneck gerade neben dem Bett, wo du reinstehst, sodass er so richtig zwischen den Zehen rausquillt, oder jedes Mal, wenn du das Haus oder die Wohnung verlässt, einen Hundescheissenhaufen, wo du direkt reinstehst?
Oh, ich glaube, ich würde aufstehen und es wäre zwar immer ein kleiner schlechter Start in den Tag, aber ich hätte die Chance, das noch gerade zu retten, bevor ich nachher raus würde gehen. Und da bin ich eh schon gestresst, da ist schon wieder etwas los und da muss man zum nächsten Event oder so. Und dann hast du noch gerade Hundescheisse unter dem Schuh und da irgendwie musst du abputzen, dann verpasst du den Zug und hat viel mehr Konsequenzen. Als wenn man am Morgen schnell mit dem Gefühl aufwacht, einfach ein Schneck zwischen den Zehen zu haben.
Ja, also ich meine,
über das gehen. Was hat er dir gemacht?
Ja, ich meine, die Frage ist ja an mich gerichtet gewesen, weil ich als Schneck von unsportlich natürlich eben vielleicht nicht sollte Schneck nehmen, sondern dafür die Hundescheisse. Ich habe mich auch gefragt und ich bin doch dann zum Entschluss gekommen, dass ich lieber, so leid es mir tut, für alle Schnecken auf den Schneck draufstehen am Morgen, wie einfach wirklich, wie du sagst, ich meine, die Hundescheisse im Schuh oder vielleicht in der Finke, das ist einfach grusig. Ja. Drum, ich verstehe deine Antwort voll und ganz.
Gut, ich schäme euch jetzt gerade als Tierli-Mörder.
Oh ja.
Das ist ja sowieso.
Stell dir vor, aber das stimmt, das kann man sich... Kann ich das mit meinem gewissen Freiwaren 365 Schnecken?
Yeah, dafür reitest du kein Ross.
Brauchst du eine verdammte Zucht?
Wirklich, brauchst du eine verdammte Zucht? Das ist natürlich, das darf man nicht vergessen. Vielleicht hast du nachher, weißt du, in der Schneckenzucht daheim, braucht wieder Platz, oder? Also die Aspekte. Eure Questions auf dem Internet, die sind wirklich, das sind inspirierende Fragen.
Ja, genau. Das sind also Fragen, komm, verlieren wir den hohen Schneck. Verlieren wir den Schneck.
Next.
Genau.
Next.
Gehen wir zu einer weiteren Frage. Auch sehr spannende Frage. Wenn du könntest mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, mit welcher Person würdest du am liebsten mal eine richtig fette, geile Party feiern?
Wow. Also, jetzt tue ich einfach, sage ich irgendetwas spontan. He? Salvador Dali. Künstler, der, glaube ich, völlig ein crazy Dude ist. Und ich glaube, wenn man mit dem irgendwo mal, wenn man den hätte ich treffen können und einfach mit dem durchdrehen irgendwo, ich glaube, das wäre sehr ein crazy Abend geworden. Und der hat sicher viele coole, spannende Kolleginnen und Kollegen, die man auch hätte kennenlernen. Und dann wäre das ein verrücktes Fest geworden.
Es ist unglaublich, aber der hat einen Master in Psychologie und würde gerne den Dali treffen, wenn er mit einem Toten könnte eine Party feiern. Du bist wirklich ein wie sagt man dem? Ein kulturell sehr stark bewanderter, gebildeter junger Herr.
Merci vielmals, das schätze ich sehr, aber das ist, ich glaube, das ist einfach, macht Spass, also erfreut, ist cool.
Gut,
also,
dann wirst du jetzt gerade mal...
Die wird auch Freude machen.
Wirst also jetzt als kulturell und sehr bildeter junger Herr gerade mal kurz ermordet. Wenn du ermordet würdest, wer wäre der erste Mordverdächtige, die erste Mordverdächtige?
Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Vielleicht eine Lehrerin aus der 4. 5. Klasse von mir.
Das lässt auch tief schliessen.
Wo es jetzt 15 Jahre hat, sich darauf vorbereitet, den Mord zu machen.
Das wäre ein perfekter Mord, aber sag mal schnell bitte, was hast du so Schlimmes angestellt, ja, dass dich deine Lehrerin so auf dem Kicker gehabt und dich eigentlich, 15 Jahre später unter der Erde gesehen?
Nee. Ja, also ich habe jetzt mehr einfach gedacht, eigentlich bin ich nicht so ohne schlimmer Schüler gewesen oder so, aber ich glaube, gerade in dieser Phase habe ich irgendwie schon das eine oder andere Mal so ein bisschen aufmüpfig reagiert, würde man sagen. Aber nicht,
also einfach ein bisschen kleiner Rebell gewesen, sag es doch einfach, wie es
vielleicht
ist.
Vielleicht ein kleiner Rebell, aber nur für eine kurze Zeit. Und dann wäre das vielleicht, tiefe Wunde hinterlassen, aber das glaube ich zwar nicht unbedingt. Oder natürlich plötzlich einfach ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
Also wir nehmen jetzt mal deine ehemalige Lehrperson.
Lehrerin, absolut.
Gut. Ein Tag als Frau hast. Was wäre das, wenn du jetzt spontan daran denkst, was würdest du unbedingt machen wollen?
Ich würde als Frau... Ich würde sehr, sehr gerne an so einem, das meine ich voll ernst, ich würde glaub gerne an ein Feministentreffen gehen.
Und er, 2020, ich drehe durch, er geht an das Feministentreffen.
Ja, und nachher spüren und hören, was das für eine Vibe ist und was das für eine politische Meinungen sind, die da wirklich im Innersten brodeln und nachher würde ich garantiert inspiriert wieder zum Mann werden am nächsten Tag.
Und würdest du dich entsprechend dann verhalten oder würdest du dann wissen, wie die feministischen Bewegungen könntest zerstören in ihrem Inneren?
Ich glaube, ich würde mich ganz sicher entsprechend verhalten. Also ich glaube, alle, die sich probieren, in die Situation von politisch aktiven Leuten zu versetzen, haben ein grosses Verständnis nachher und probieren, die Richtung zu handeln. Bin ich überzeugt. Darum würde ich sicher so handeln. Probiere ich heute schon, so gut wie es geht. Aber alles verstehe ich natürlich nicht, weil ich ja gleich in einem Männerkörper bin.
Und in einem Männerkopf vor allem, wir kennen es alle. Gut, nächste Frage. Würdest du lieber den Arsch immer mit Schmirgelpapier putzen oder gar nicht putzen?
Auf. Ich glaube, gar nicht putzen.
Schon, gell? Schmirgelpapier also, ja, ist ja scheiße.
Ja, hure scheiße. Und tut nicht alles mega weh jedes Mal. Und das ist doch so eine sensible Zone, oder?
Und es ist sehr sensibel. Also,
blüht ist ja. Vielleicht bist du super, aber blüht ist die ganze Zeit. Das ist ja für nichts.
Also ich meine, schon gewissnige WC-Papier sind ja wie Schmirgelpapier. Und ich stelle mir dann vor, wenn du dann wirklich noch richtiges Schmirgelpapier hast, um irgendwie das Holz abschleifen, ich meine, sorry, das ist ja eine Katastrophe für das arme Ärschli. Also,
aber es wäre im Fall fast ein lustiges Experiment, weil es gibt ja ganz viele Leute, die das günstigste WC-Papier kaufen, also wo das Schmirgel-WC-Papier kaufen, weil es das günstigste ist. Jetzt sollten wir mal ein WC-Papier herstellen, das wirklich Schmirgelpapier ist.
Und machst es gratis.
Und mega billig verkaufen. Mega, mega billig. Und dann schauen, wie lange das die Leute wirklich das kaufen. Wenn sie für irgendwie 50 Rappen irgendwie 12 Rollen bekommen.
Ich finde es wirklich sehr amüsant, Victor, wie du dich mit diesen Fragen so richtig auseinandersetzt.
Ja, weißt,
die meisten Partner, die wir am Mikrofon oder wo immer haben, die sagen einfach eine Antwort, damit sie eine gesagt haben. Aber ich merke bei dir, du tust dich wirklich mit dem befassen. Darum nimmt es mich jetzt schon ein Wunder natürlich. Du kannst so gut singen. Welcher Song läuft dann, wenn du mal deine Beerdigung hast?
Wenn deine Lehrerin zugeschlagen hat.
Wenn die Lehrerin zugeschlagen hat. Ich glaube, da läuft ein Song von vermutlich von meinem Bruder, Container 6, ehemalige Band. Jetzt ist er mit Tom Taylor unterwegs. Und das ist so ein Sound, der mich immer geprägt hat. Ich glaube, das wäre, weißt, würde gute Erinnerungen wecken bei allen Leuten, die da an die Beerdigung kommen. Und dann sind es oft sehr coole, lustige Texte. Und dann habe ich das Gefühl, wäre das etwas, was die Leute Freude haben. Das soll eigentlich der Spirit sein an einer Beerdigung. Natürlich Trauer, aber auch Freude über das, was wir zusammen dürfen erleben.
Hast du jetzt gerade noch kurz ein bisschen Werbung für deinen Bruder reingeschlichen? Ja. Finde ich ganz gut. Container 6, ziehen euch das alle rein. Auf YouTube nehme ich jetzt mal an, findet man das gut. Dann bleiben wir mit deiner Familie.
Familienliebe, wirklich, das ist gross bei uns.
Sehr gut, gross. Dann mal schauen wir mal, ob sie so gross ist. Würdest du Sex haben mit deiner Cousine oder deinem Cousin und dafür würdest du Euromillions gewinnen?
Euromillions?
Ja.
Oh, das ist jetzt politisch ganz heikel. Ich würde sagen, das würde ich nicht machen.
Was müsstest du denn gewinnen, dass du es würdest machen?
Euro-Trillions.
Euro-Milliarden, dann ist gut.
Ja, dann wäre ich bereit. Nein, das würde mir etwas... Da könnte man gute Verteilungsschlüssel finden mit all dem Geld, wie sich das dann wieder laufen
würde. Dann schauen wir jetzt, ob du vielleicht für das Experiment noch zu haben bist.
Yes.
Du kannst Sex haben mit deiner Traumfrau von der Wahl. Aber Bedingung dabei ist, dass sie nachher nach dem Intermezzo mit ihr eine Pressekonferenz über deine Performance abgibt. Würdest du das machen?
Hundertprozentig mache ich das.
Er ist ein Angeber, wir haben es ja immer gesagt.
Nein, aber das hat nichts mit dem Angeben zu tun, sondern dass ich zu meiner Sexualität und Art und Weise, wie ich sie ausübe, stehe. Weißt du, was ich meine? Ich fände das doch schön mit ihr und dann würde ich, wenn sie auch würde sagen, sie war mega schlecht gewesen, dann würde ich sagen, ja, das ist...
Für mich auch, gell?
Mit dem lebe ich fast täglich, oder?
Mit dem lebt man fast täglich. Gut, so viel zu dem Thema.
Komm, bleiben wir noch gar noch schnell da. Und nachher müssen wir natürlich schon mal über die Handball-EM reden, weil wir haben schließlich im letzten Podcast angekündigt, dass wir da einen absoluten Experten haben und mal ein Expertengespräch noch führen wollen. Sex vor dem Spiel, Victor. Wie sieht das bei dir aus? Jetzt auch natürlich, seit du in einem anderen Land wohnst und spielst. Ist das ein Tabu für dich? Oder sagst du, nein, überhaupt nicht, das mache ich, das beflügelt mich und... dann kann ich noch mehr Weppa am Spiel bringen.
Das ist ein sehr gutes Argument, eigentlich, das grundsätzlich zu machen. Bei mir ist das nicht so der Fall. Ich habe das Hunde gerne wirklich ruhig und am Abend vorher zu machen. Aber ich finde, das sollte man niemandem verbieten, wenn die Leistung stimmt am nächsten Tag. Wenn man mit vollem Elan und gut vorbereitet kann Gas geben. Und das Problem, lustigerweise kann man tatsächlich, gibt es eine Studie, die das untersucht hat. Das habe ich mir nämlich mal einmal damit auseinandergesetzt.
Ja, das wissen wir alle. Die Studie ist gefällt. 100%, glaubt man
nicht. Nein, aber die sagt, das Problem ist nicht unbedingt der Sex, dass man irgendwie physisch aktiv ist, sondern das Problem ist, dass man weniger schlaft. Also weißt, wenn man würde durchschlafen ohne Probleme, seine, weiß auch nicht, 8 Stunden, 9 Stunden vor dem, oder wie viel man braucht vor dem Wettkampf, würde ich pennen. Aber wenn man vorher Sex hat, dann ging es voll kein Problem. Aber wenn man so zwischendrin immer wieder nach 1,5 Stunden, 3,5 Minuten.
Gut, du musst ja nicht einen 6-Marathon haben, du könntest einfach vielleicht nur eine Nummer schieben.
Das stimmt.
Zum Beispiel.
Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Gut, aber lustig. Ich würde es nicht machen.
Jetzt sind wir bei dir im Schlafzimmer angekommen, dann bleiben wir noch ganz kurz bei dir im Schlafzimmer. Es nimmt mich jetzt einfach persönlich Wunder. Bis ehrlich, Hand aufs Herz, wie viel Mal hast du beim Kommen schon die Hände aufgerissen, gerade in den Himmel gestreckt und geschrien, «Wepa!»
3 Mal.
Sehr gut. Also, kommen wir zu der Handball-WM. Danke vielmals für die ehrliche Beantwortung von dieser Frage.
Sehr gerne.
Also, das Erste, was uns Wunder nimmt, wieso bist du nicht im Aufgebot? Ist ja eigentlich eine Frechheit, oder? Man hätte müssen wissen, Nazi-Coach, wie heisst der Michael Sutter? Ich meine, mit dem unsportlichen Bonus im Rucksack hättest du dominiert.
Ja, der hat mich aber zu spät gefragt für den Podcast.
Also mit mir es auf unsere Schultern nehmen, meinst
du? Ich würde so sagen. Nein, ich glaube, ich habe meine Stärken eben in Verteidigung und habe noch Potenzial im Angriff. Also der Nationaltrainer hat wie einen genommen, der nicht an beiden Orten einsetzbar ist, oder? Sondern vor allem in Verteidigung, das ist immer ein Thema. Zweitens bin ich nie in einer Juniorenauswahl oder Nazi oder so, da weiß ich nicht, bin ich vielleicht gar nicht auf dem Zettel. Who knows, oder? Und drittens hat der Michael Sutter die Haltung, dass er auf die Spieler setzt, die Vollgas nur Handball spielen. Und das finde ich einerseits sehr gut und andererseits glaube ich, es ist mega inspirierend, wenn man anderes Zeug macht und sich da und mit anderem Zeug auch zu tun und manchmal auch ein bisschen, sich kann vielleicht auch von anderen Feldern inspirieren für das Handball. Aber das kann ich nicht ganz liefern, dass ich nur Handball spiele und so weiter und so fort, obwohl wir vielleicht gleich viel trainieren wie die Vollprofis und so.
Also ist eigentlich der Grund, dass du dich nebentour eben zum Beispiel mit so Studien zu dem Six beschäftigst, eigentlich, ja, dass du nicht an dieser Handball-EM dabei bist?
Also so einfach formuliert würde ich es vielleicht nicht sagen, weil der Punkt 1 ist vielleicht grösser, dass ich vielleicht auch selber einfach noch besser werden
muss. nein, wenn wir nicht hören, so
kann etwas. Kann er EM sein und obwohl ich das Gefühl habe, ich kann da schon einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, das ist schon so ein Thema, ja, dass er sicher, weißt, einfach eher auf Junge setzt, wo gar nichts nebendran macht. Und das ist auch ein guter Grund natürlich.
Gut, jetzt ist es so, dass die Schweiz, wenn ich mich richtig besinne, mit Schweden, Polen und Slowenien, glaube ich, in der Gruppe ist.
Absolut, ja.
Ich weiss nicht, wie fest verfolgst du das jetzt? Bist du da irgendwie jedes Mal vor dem Fernsehen, wenn die Schweizer spielt? Oder sagst du, komm, die haben mich nicht einmal aufgeboten, die Sekte, da schaue ich sicher nicht.
Nein, ich tue das eng verfolgen und gehe am Sonntag. Das wird jetzt, ich gehe auf Göteborg, gehe das Spiel gegen Polen schauen. Und das ist relativ nahe von Oslo. Und dann kann ich die Schweizer Nationalmannschaft supporten und habe natürlich das eng verfolgt, wie die sich da qualifiziert haben. Und das ist einfach sensationell, mega cool, dass die an der EM dabei sein können. Und die Schweiz vertreten, super für den Handball. Und jetzt haben sie das herzerstes Spiel gehabt. Aber ich bin sicher, dass es gegen Polen wieder gut kommt.
Gut, dann sind wir jetzt gerade dort, wo wir her haben wollen, die scheiß Schweden im ersten Punkt. Und zweitens, gib uns mal eine kleine Analyse von dem Spiel gegen Schweden. Also was uns aufgefallen ist, dass sie nonstop den Goalie ausgewechselt haben und dann langsam zurückgerannt sind, dass der Goalie wieder rechtzeitig im Goal ist und haben irgendwie 10 Rahmen ins leere Goal kassiert. Erstens und zweitens, der Andi Schmid, wir wissen es alle, wird als beste Handballer der Welt gehandelt, teilweise sogar. Der kann es offensichtlich auch nicht allein richten.
Ja, das ist so. Also ich glaube, ich hätte jetzt noch, dass du hast sehr absolut richtig taktische Sachen gesagt. Sehr viel 7 gegen 6 gespielt im Angriff, die Schweizer. Und wenn das, da kommt mir Tendenz, eben weil man ein Mann mehr ist, zu einer guten Chance. Aber wenn die nicht reingehen, weil eben der Goalie von Schweden so gut war, dann ist die Chance immer gross, dass man direkt das Gegengoal bekommt. und gar nicht, und selber als Schweizer Mannschaft gar nicht wirklich in der Verteidigung kann stehen. Und das heisst, diese taktische Massnahme hat nicht so gegriffen. Und ihr Goalie ist einfach absolut auf dem höchsten Level, hat er gespielt. Andreas Palicka, der hat super gespielt. Und das macht es halt immer schwer. Und der letzte Faktor, den ich wirklich würde sagen, ist Eröffnungsspiel, Schweden, daheim, im eigenen Land. Es ist eine epische Stimmung in Göteborg. Also da ist jeder von den Schweden noch einmal doppelt und dreifach motiviert und tut dann auch nicht zurückstecken. Weißt du, ich meine? Also tut auch nicht, wenn sie mal drei, vier Goal vorne sind, ein bisschen ruhiger oder so, sondern die haben es einfach gnadenlos durchgezogen. Gibt es halt so ein bisschen eine Klatsche, ja.
Was ich mich jetzt ein bisschen frage, also ein bisschen als Handball-Laien sage ich jetzt einmal, du sagst, der Goalie von Schweden hat super performt. Der wird die wahrscheinlich ja auch sonst regelmässig super performen, habe ich jetzt das Gefühl. Das ist nicht so ein Eintagesfliegen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ist es dann clever, den siebten Spieler jeweils auf den Platz zu schicken? Weil ich meine, der hat die Bälle, wenn er sie gesaved hat, so schnell hinführen gespielt. Ich meine, die Schweizer sind eigentlich jedes Mal ohne Goalie gestanden. Und dann hat es manchmal auch eine Situation gegeben, dass Spieler von der Schweizer Bank zu wenig schnell zurückgesickert sind und dann hat man eigentlich noch eine Übermacht gegen sich gehabt. Also, ja, entweder war das Goal leer oder man war zu wenig Spieler auf dem Platz gewesen.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Man will einfach 6 gegen 6 spielen und damit sicher ein Goal im Goal hat. Aber dann nehme ich an, dass die Schweizer gesagt haben, gegen die starken, grossen Schweden, dass man vielleicht gar nicht so zu guten Chancen kommt. Wie wenn man eben 7 gegen 6 macht. Und dann wäre es vielleicht sogar noch einfacher für einen Goalie gewesen, Bälle zu haben. Also, das hat man, ich denke, man einfach wollen wirklich im Angriff so breit wie möglich, so viel Platz wie möglich schaffen und darum 7 gegen 6 gespielt. Also, es ist schwierig zu sagen, habe ich das Gefühl. Weißt du, wieso, dass man es nicht noch auf die andere Art probiert hat. Aber dann wäre noch mehr Fokus auf Andi Schmidt zum Beispiel gewesen, 6 gegen 6, oder? Und der hat eben schon, der kann es nicht alleine richten, das ist ja klar, es braucht das ganze Team. Schwierig. Also aber das würde ich abhaken, next step.
Mein scharfer Verstand hat mittlerweile natürlich auch geschnallt, warum das du nicht im Aufgebot bist. Ich meine, wenn sie grundsätzlich nie defensiv spielen, was wollen sie mit einem Verteidigungschef? Also, das ist relativ simpel, oder?
Aber das ist genau, das ist eine gute Überlegung, ja. Also, das ist genau so. Gut. Ein bisschen zum taktischen System.
Ja, bleiben wir mal bei deiner Position innerhalb der Nazi. Wer ist der Konkurrent, den wir beibrechen müssen, damit du das nächste Mal ein Nazi-Aufgebot bekommst?
Also das ist grundsätzlich, sind das wirklich alles gute Leute, gute Kollegen. Da würde ich von niemandem, von so einem Konkurrent reden. Aber in Deckung hat es jetzt einfach die paar, wo meistens der spielen, Röttlisberger, wo mega coole und wichtige Rolle hat und Michael Weilen, wo man Ausschau halten kann, wo richtig gut verteidigt. Und das sind so die grössten Kandidaten im Innenblock. Und dann haben sie ein vielversprechendes Talent mit Gno Novak, was auch sehr gut macht. Und aber ich bitte euch, niemandem von denen zu Bein zu brechen.
Ja, können wir nicht versprechen.
Wir sind sehr diskret, meistens.
Weißt du, du musst wissen, es geht ja da irgendwie auch nicht um dich, sondern viel mehr um unsere Statistik wegen dem unsportlichen Bonus. Also absolut, du musst ja irgendwie davon profitieren. Und wir wollen natürlich unsere Statistik nicht kaputt machen. Darum werden wir sämtliche Massnahmen müssen ergreifen zu unserem eigenen Wohl, nicht zu deinem.
Ich verstehe.
Ja gut, ich glaube, wirklich, wir wissen, du hast gesagt, du willst ein 2,5-stündiges Interview herbekommen. Wir haben dir jetzt schon mehr als 10 Minuten mehr gegeben, als wir alle anderen kennen. Yes. Ich hoffe, du kannst dich mit dem abfinden. Uns hat zumindest mir, ich glaube, schnell sehr viel Spass gemacht. Ich glaube, wir haben effektiv mal etwas über Handball gelernt. Das ist jetzt mal ein ganz grosses Novum.
Genau. Und noch einen schönen Seitenhieb gegen den Sutter. Jude und Vernier. Wir haben es noch nicht geschafft bis jetzt, du musst endlich mal etwas beibringen. Also, Victor Glatthardt, muss sagen, Chapeau, du hast es geschafft.
Das schätze ich sehr, merci für mal. Ich also wirklich auch genossen bei euch dabei zu sein und kann es nur weiterempfehlen, oder nicht? Unsportlich.
Ja, sehr richtig, das machst du von mir aus immer und jedes Mal. Wenn du eine Instagram-Anfrage bekommst, sagst du einfach zurück, sorry, kein Interesse, aber hört unsportlich.
Ja, liebe
unsportliche Hörer, der Victor Glatthardt vom Hanke Haslund. In Norwegen. E-mail.com und natürlich abonniert, bewertet und hört euch auf iTunes, Soundcloud und Spotify und hoffentlich zum letzten Mal abonnieren. Gerade nochmal viermal. Danke.
Genau. Und dann würde ich mal sagen, mit dem Weppa! Schliessen wir den Podcast, das ist sie Episode 168 mit dem Viktor Glatthardt direkt aus Norwegen.
Wir sind unsportlich.
Ciao zusammen!
Sport, Sport, anders, anders, direkt, direkt, unsportlich.